NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Mir geht es von Tag zu Tag besser, das sagt die Tochter von Sergei Skripal, die zusammen mit ihrem Vater Opfer des Giftanschlags in Salisbury wurde. Die EU nimmt Facebook in die Pflicht und das Unternehmen muss die neue Datenschutzrichtlinie umsetzen, dazu auch unser Kommentar. Der Familiennachzug von Flüchtlingen sorgt weiter für Streit zwischen der Regierungskoalition, innerhalb der Regierungskoalition. In der katholischen Kirche in Deutschland ist der Richtungsstreit voll entbrannt. Und Nordrhein-Westfalen will Schulleiter auch in Teilzeit einstellen. Sergei Skripal ringt weiter mit dem Leben. Seit dem Nervengiftanschlag gegen ihn und seine Tochter im englischen Salisbury vor einem Monat liegt der frühe russische Doppelagent schwer verletzt im Krankenhaus. Seiner Tochter Julia aber geht es zunehmend besser und sie hat sich jetzt erstmals an die Öffentlichkeit gewandt. Aus London, Stefanie Pieper.
Es ist das erste Lebenszeichen von Julia Skripal, die vor einem Monat in Salisbury gemeinsam mit ihrem Vater Sergei zum Opfer eines Anschlags wurde. Nach Erkenntnissen der britischen Regierung verübt mit einem Nervengift vom Typ Novichok aus russischer Produktion. Laut London höchstwahrscheinlich in Auftrag gegeben und gesteuert vom Kreml. Viel war in den vergangenen Tagen darüber spekuliert worden, dass es der 33-Jährigen besser geht. Heute kam die offizielle Bestätigung dafür. In einem von der Metropolitan Police verbreiteten schriftlichen Statement erklärt Julia Skripal:
Ich bin vor mehr als einer Woche aus dem Koma erwacht und bin froh, dass ich von Tag zu Kräften komme. Ich muss vielen Menschen für meine Genesung danken. Und ich möchte insbesondere die Bürger von Salisbury erwähnen, die mir und meinem Vater geholfen haben.
Sie dankt in der kurzen Erklärung auch den Mitarbeitern des Krankenhauses für ihre Pflege und ihre Professionalität. Zum Gesundheitszustand ihres Vaters macht sie keine Angaben. Das russische Staatsfernsehen strahlte heute ein angebliches Telefonat mit ihrer Cousine Victoria aus, in dem Julia demnach berichtet, auch Sergei Skripal gehe es besser, er ruhe sich aus und schlafe. Die Echtheit dieses vermeintlichen Gesprächsmitschnitts lässt sich zurzeit allerdings nicht verifizieren. In Skripals Statement heißt es am Ende:
Ich bin sicher, dass Sie verstehen, dass die ganze Episode etwas verwirrend ist. Und ich hoffe, dass Sie meine Privatsphäre und die meiner Familie während meiner Genesung respektieren.
Die britische Regierung versucht derweil aus der Defensive zu kommen, was die Herkunft des Novichok angeht. Die Times berichtet heute, die britischen Behörden hätten das russische Labor identifiziert, in dem das mutmaßlich verwendete Nervengift produziert worden sein soll. Die Tageszeitung beruft sich auf nicht genannte Quellen aus Sicherheitskreisen. Diese seien zwar nicht zu 100% sicher, hätten aber ein hohes Maß an Zuversicht, dass sie den Ort ausfindig gemacht haben. Der für Sicherheitsfragen zuständige Staatssekretär Ben Wallace bestätigte dies nicht, sagte aber:
Es gibt keinen Zweifel. Wir haben Nervengift gefunden. Dieses Nervengift wurde, wie wir glauben, in Russland hergestellt. Wir glauben, dass dieser Typ Nervengift nur von einem Staat produziert werden kann. Hinzu kommen unsere Geheimdienstinformationen und die polizeilichen Ermittlungen, sodass wir sagen können, dass die Spur nach Russland führt.
Vorgestern hatte der Chef des staatlichen Forschungslabors Portendown gesagt, man habe die genaue Herkunft des Novichok bisher nicht bestimmen können und damit die britische Regierung in die Bredouille gebracht. Der russische Botschafter in Großbritannien stritt heute bei einem Auftritt vor internationalen Journalisten in London ein weiteres Mal jede Verantwortung ab für den Angriff auf den früheren Doppelagenten Skripal und seine Tochter. Alexander Jakowenko forderte die Briten vielmehr erneut zu einer gemeinsamen Untersuchung auf.
Wir wollen die Wahrheit herausfinden. Um Antworten zu finden, müssen wir den Fall untersuchen. Aber bislang finden diese Untersuchungen nicht statt. Ich selbst oder irgendjemand sonst von der russischen Seite sollte an der Untersuchung beteiligt sein, um die Wahrheit zu ermitteln.
Jakowenko bestritt, dass Russland jemals Novichok hergestellt hat. Daher habe das Land auch keine Vorräte davon.
Aus London war da Stefanie Pieper. Und noch ein Skandal dreht sich weiter, der um den Missbrauch von Facebook-Daten durch die Analysefirma Cambridge Analytica. Facebook hatte sich dazu erst spät und Facebook-Chef Mark Zuckerberg noch später geäußert. Bundesjustizministerin Katharina Barley hat darum eine deutliche Reaktion der europäischen Staaten gefordert. Und die EU-Kommission hat nun Gespräche mit Facebook angekündigt. Aus Brüssel, Karin Bentsch.
Der Datenskandal bei Facebook, er ist größer als bislang gedacht. Nach neuesten Informationen wurden weltweit die Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern illegal an die britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica weitergegeben. Mindestens 1 Million Menschen in Europa sollen davon betroffen sein. Der Missbrauch der persönlichen Daten von Facebook-Nutzern ist nicht akzeptabel, sagt ein Sprecher der EU-Kommission.
The misuse of personal data belonging to Facebook users is not acceptable.
Facebook habe mittlerweile auf die Klärungsforderung der EU-Kommission reagiert und sich bereit erklärt, mit der Brüsseler Behörde zu kooperieren. In den kommenden Tagen soll es ein Treffen auf höherer Ebene geben. Wir brauchen mehr Transparenz von den Unternehmen, fordert Jan-Philipp Albrecht, der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Europaparlament. Facebook müsse endlich die Karten auf den Tisch legen und den Datenschutzbehörden vollen Zugang zu seinen Systemen bieten. Ende Mai wird die neue europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft treten, an der jahrelang gearbeitet wurde. Unternehmen werden dann strengere Regeln einhalten müssen, damit die Daten des einzelnen Nutzers deutlich besser geschützt werden, sagt der CDU-Europaabgeordnete Axel Voss am Telefon.
Man muss genau erklären, wozu man die Daten nutzen will. Man braucht eine Einwilligung in der Regel. Und die Weitergabe der Daten ist nicht so ohne weiteres mehr möglich. Die Haftung ist verbessert worden.
Von den neuen europäischen Datenschutzregeln werden Unternehmen betroffen sein, die personenbezogene Daten verarbeiten. Zum Beispiel Namen, Geburtsdaten und E-Mail-Adressen, aber auch Kontoverbindungen, Steuernummern und IP-Adressen. Betroffen sind sowohl Konzerne wie Facebook und Google, aber auch kleinere Unternehmen wie Handwerksbetriebe, Arztpraxen und Vereine. Für die Nutzer heißt das, sie werden künftig umfassender darüber informiert, welche persönlichen Daten in welcher Form gespeichert und verarbeitet werden. Neu ist auch, dass die User einen Ansprechpartner in ihrem Heimatland haben werden. Datenschutzbehörden können bei einem Verstoß gegen die neuen Regeln hohe Geldbußen verhängen. Vorgesehen sind Strafen von bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes eines Konzerns. Wir müssen uns mit der neuen Datenschutzgrundverordnung zunächst einmal auf die Unternehmen konzentrieren, die mit Daten Geschäfte betreiben, fordert der CDU-Europaabgeordnete Axel Voss.
Das heißt, dass man überprüfen muss, ob der Datenumgang und die Datennutzung auch dem entspricht, wozu der Nutzer jeweils zugestimmt hat.
Die neue europäische Datenschutzgrundverordnung gilt ab dem 25. Mai. Kann sie in Zukunft Datenskandale wie bei Facebook verhindern? Nein, meint Axel Voss, die neue Verordnung könne Betrug und Datenmissbrauch nicht verhindern.
Die Datenschutzgrundverordnung ist ja nur eine Anleitung, wie man rechtmäßig mit diesen Daten umgeht. Jeder, der unrechtmäßig damit umgehen will, der wird nicht gehindert sein dadurch.
Aber es wird künftig generell schwieriger, an private Daten heranzukommen. Denn die Nutzer werden häufiger gefragt, dürfen öfter mitbestimmen und haben dadurch mehr Kontrolle über ihre eigenen Daten.
Aus Brüssel war das Karin Bentsch. Facebook will nun mehr für den Datenschutz tun. Zum Beispiel können Nutzerprofile dann nicht mehr über die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse gesucht werden. Aber wir haben es gerade gehört, diesen Vorstoß macht Facebook jetzt wirklich nicht aus eigenem Antrieb, sondern der Konzern muss auch die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union umsetzen. Das klingt gut, aber wie gehen wir ganz persönlich eigentlich mit unseren Daten um? Ralf Siener kommentiert.
Mark Zuckerberg hat es geschafft. Er ist dank unserer freiwilligen Selbstaufgabe der personifizierte Big Brother des 21. Jahrhunderts. Die Würde des Menschen ist allenfalls im deutschen Grundgesetz noch unantastbar. Diese Würde zu schützen, ist kein Staat der Welt im Facebook-, WhatsApp-, Instagram-, Twitter-Zeitalter mehr in der Lage. Und selbst die beste europäische Datenschutzgrundverordnung nicht, weil wir selbst in unserer grenzenlosen Selbstverliebtheit und unserem Online-Exhibitionismus keine eigene Würde mehr kennen und elementare Grundrechte bereitwillig selber aufgeben. Das Recht auf die Unversehrtheit unserer Privatsphäre zum Beispiel. Denn wir wussten zu jedem Zeitpunkt, dass unsere persönlichen Daten und Profile Zuckerbergs Gold und Öl sind. Uns musste klar sein, dass Online-Plattformen wie Facebook nur deshalb kostenlos sind, weil sie mit unseren Daten Milliarden machen. 1,4 Milliarden tägliche Facebook-Nutzer liefern sich weiterhin bereitwillig dieser Datenkrake aus. Die Analyse einiger Likes reicht bereits, um sexuelle Orientierungen zu bestimmen und nicht mehr geheim zu haltende Wünsche, und das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Die größten politischen Desaster der letzten Zeit namens Donald Trump und Brexit waren auch deshalb möglich, weil deren Wegbereiter die Propaganda perfekt personalisieren und individualisieren konnten, mithilfe der von den Facebook-Nutzern bereitwillig gelieferten Daten. Die Online-Eitelkeiten und Selbstinszenierungen via Facebook, Instagram und Co. haben dem brutalen Eitelkeitsfetischisten Donald Trump den Weg ins Weiße Haus zumindest erleichtert. Und die Facebook-Echoräume haben die Lügen der Brexit-Befürworter wahrklingen lassen. Selbst die strengste EU-Datenschutzgrundverordnung, so gut und notwendig sie auch ist, wird in Zukunft nichts Entscheidendes ändern, und auch keine Facebook-Ethikkommission, so wünschenswert es auch wäre, wenn unabhängige Wissenschaftler eine Art Facebook-Aufsichtsrat bildeten. All das wird nichts nutzen, wenn wir selber nicht unsere Online-Eitelkeit überwinden und unsere Privatsphäre nicht mehr freiwillig aufgeben. Selbst dann nicht, wenn uns eines Tages Online-Plattformen Geld für unsere Daten bieten würden. Wenn wir uns selber weiter als offenes Buch auf Facebook präsentieren, dürfen wir uns über die Entmündigung nicht wundern und über das Regiertwerden durch Typen wie Mark Zuckerberg.
Den Facebook-Skandal und unseren Umgang mit unseren eigenen Daten kommentierte Ralf Siener im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das Thema Facebook steht auch im Mittelpunkt des jüngsten ARD-Deutschland-Trends. Die Ergebnisse kennt Ellen Eni.
Hat der Datenskandal bei Facebook den Umgang der Deutschen mit dem sozialen Netzwerk verändert? Das war eine der Fragen, die Infratest DIMAP für den ARD-Deutschland-Trend diese Woche gestellt hat. 85% der Deutschen nutzen das Internet. Von denen machen sich 61% Sorgen, dass ihre persönlichen Daten dabei missbraucht werden könnten. So wie zum Beispiel bei Facebook, wo bekannt wurde, dass durch die Firma Cambridge Analytica bis zu 87 Millionen Profile ausgespäht wurden. 59% der Internetnutzer in Deutschland geben an, dass sie überhaupt kein Facebook-Konto besitzen. 27% sagen, dass sie Facebook genauso nutzen wie vor der Berichterstattung rund um Cambridge Analytica. Nur 12% geben an, Facebook aufgrund des Datenskandals weniger zu nutzen als früher. 2% nutzen Facebook deshalb gar nicht mehr. Was den Blick auf die aktuelle politische Stimmung angeht, so gibt es relativ wenig Bewegung. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 33%, ein Punkt weniger als Anfang März. Die SPD bleibt stabil bei 18%. Die AfD verschlechtert sich um einen Punkt auf 14%, die FDP landet unverändert bei 9%. Die Linke und die Grünen gewinnen jeweils einen Punkt hinzu und kommen auf 10 bzw. 12%. Alle Ergebnisse des Deutschlandtrends heute Abend in den Tagesthemen im Ersten.
Ein Thema, über das die Regierungsparteien in den Koalitionsverhandlungen bis zuletzt gestritten hatten, ist der Familiennachzug von Flüchtlingen. Der Kompromiss, auf den Union und SPD sich schließlich geeinigt haben, heißt, pro Monat dürfen maximal 1000 Angehörige nach Deutschland kommen. Nun möchte Innenminister Horst Seehofer den Nachzug per Gesetz an strenge Kriterien knüpfen. Und schon gibt es Widerspruch, unter anderem von Außenminister Heiko Maas, der gerade Jordaniens Hauptstadt Amman besucht. Einzelheiten von Christoph Bröll.
Am Morgen noch hat Außenminister Maas die Visumsabteilung der deutschen Botschaft in Amman besucht. Im Warteraum lässt er sich von einer Mitarbeiterin erklären, was Personen tun müssen, wenn sie nach Deutschland oder Europa einreisen wollen. Hier kommen auch die Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak her, die in Jordanien untergekommen sind und die einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen wollen, weil ein Mitglied der Familie bereits in Deutschland ist.
Wie viele Menschen laufen am Tag hier durch?
Insgesamt alles mit Schengen-Visa-Anträgen, nationale Visa. 150, 200?
Das ist schon eine Menge.
Der Warteraum ist voll, an der Wand leuchtet eine rote Anzeige. Gleich ist Nummer 475 an der Reihe. Während der SPD-Politiker Maas sich also ein Bild der Lage in Jordanien macht, sorgt der Koalitionspartner für eine Debatte um den Familiennachzug mal wieder. Ein Gesetzentwurf für den Nachzug von Familienangehörigen mit eingeschränktem Schutzstatus aus dem Innenministerium wird derzeit zwischen den Ministerien abgestimmt. Die Vorgabe soll regeln, wer nach Deutschland kommen darf. 1000 Personen sollen pro Monat Monat nachziehen dürfen. So haben es CDU, CSU und SPD vereinbart. Die Kriterien sind jedoch völlig offen. Ein Gesetzesvorschlag aus dem Innenministerium sieht harte Auflagen für den Nachzug vor und beschreibt Auswahlkriterien, zum Beispiel, ob der Antragsteller aus einer Region in Syrien stammt, in der gekämpft wird. Die SPD fühlt sich bereits an die Koalitionsverhandlungen erinnert. Bei den Gesprächen wurde um den Familiennachzug hart gerungen. Familiennachzug für subsidiär Schutzbedürftige war ein Kriterium, für die Sozialdemokraten dem Koalitionsvertrag überhaupt zuzustimmen. Das Thema holt Heiko Maas auf der Pressekonferenz mit dem jordanischen Außenminister Ayman Safadi ein.
Wir werden ganz sicherlich keinen Entwürfen zustimmen, von denen wir der Auffassung sind, dass sie in erster Linie gedacht sind, das Kontingent eher zu verringern, als dass wir es ausschöpfen können, die 1.000 Menschen pro Monat.
Experten gehen davon aus, dass rund 50.000 bis 60.000 Personen einen Antrag stellen könnten. Das geht aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor. Dazu kommen weitere Anträge von Personen, deren Angehörige in Deutschland als Flüchtlinge anerkannt sind, also den vollen Schutzstatus genießen.
In der katholischen Kirche in Deutschland gibt es Streit. 7 Bischöfe haben einen Brandbrief an den Vatikan geschrieben. Darin kritisieren sie, dass künftig in Einzelfällen auch Protestanten im katholischen Gottesdienst die Kommunion empfangen dürfen. Das hatte die Deutsche Bischofskonferenz im Februar mehrheitlich beschlossen. Meine Kollegin Johanna Holzhauer verfolgt diesen Konflikt und ich habe sie gefragt, wie begründen diese 7 Bischöfe ihre Kritik?
Ja, die Bischöfe sagen, damit überschreite die Bischofskonferenz ihre Kompetenz. Diese Entscheidung zu treffen, stehe nur Rom zu. Und im Übrigen verstoße diese Handreichung gegen die katholische Glaubenslehre und die Einheit der katholischen Kirche.
Aber die Bischofskonferenz hatte ja mit Mehrheit diese Entscheidung getroffen. Worauf beruft die sich denn?
Die Bischofskonferenz beruft sich auf die pastorale Praxis, auf die Barmherzigkeit in der Situation in den Gemeinden, dass es viele konfessionsverschiedene Ehepaare gibt, die gemeinsam zur Kommunion gehen wollen, im Alltag. Und dies soll auch in Zukunft möglich sein. Oft wird das in den Gemeinden ja schon praktiziert. Das wissen eigentlich alle. Das soll nun offiziell gemacht werden, offiziell als Gewissensentscheidung möglich gemacht werden. Aber ein Teil der Bischöfe wendet sich dagegen.
Die Bischofskonferenz hatte das also beschlossen und die 7 Bischöfe, die jetzt Kritik üben, sagen, das ist nicht von der katholischen Lehre gedeckt. Aber was sagt denn Papst Franziskus?
Dieser Brief der 7 Bischöfe ist gleichzeitig auch ein Angriff auf den Papst. Denn klar ist, dass der Papst eine Öffnung will. Der Papst will eine Öffnung gegenüber den Protestanten, gegenüber Andersgläubigen. Er will andere Entscheidungen in vielen Bereichen. Und sie wissen, dass der Papst auch dafür ist, dass die nationalen Bischofskonferenzen eigenständig über Fragen der Pastoral entscheiden können. Insofern ist ihnen klar, dass der Papst dieses befürwortet. Es ist insofern auch ein Angriff auf den Papst.
Was steckt denn dann hinter diesem Protest?
Der Protest ist klar eine Richtungsentscheidung. Wohin geht künftig die katholische Kirche? Hält sie an fundamentalistischen Positionen, auch an traditionellen Positionen fest in der einen oder anderen Frage oder öffnet sie sich, so wie es der Papst will? Und dagegen gibt es klaren Widerstand.
Ist das eine Mehrheit oder eine Minderheit in der katholischen Kirche?
Es ist eine Minderheit, aber eine lautstarke Minderheit. Man sieht es an den Stimmenverhältnissen. In der Bischofskonferenz gab es 60 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen. Und man kann sagen, auf Ebene der Weltkirche wird dieses Verhältnis in etwa dem entsprechen. Aber diese Minderheit ist sehr lautstark, sie hat Einfluss. Es gibt sie auch in der Kurie in Rom. Und insofern ist dieser Streit exemplarisch für das, was sich momentan weltweit in der katholischen Kirche abspielt.
Ist dies der einzige Zankapfel oder gibt es eigentlich noch andere Streitpunkte?
Es gibt eine ganze Reihe von ähnlichen Streitpunkten. Es geht um den Umgang mit den wiederverheirateten Geschiedenen, Umgang mit homosexuellen Partnerschaften, Position der Frauen in der katholischen Kirche, Position der Laien, Zukunft des Zölibates. Das sind alles Streitpunkte, die eine Lösung für die Zukunft verlangen. Und der Papst setzt darauf, dass die nationalen Bischofskonferenzen hier eigenständige Lösungen für sich finden. Das ist seine Hoffnung. Er gibt das frei. Dagegen wenden sich die Bischöfe. Sie verlangen zentralistische, klare Ansagen des Papstes, die dann weltweit gehen sollen.
Johanna Holzhauer war das zum Richtungsstreit in der katholischen Kirche. Immer weniger Lehrerinnen und Lehrer wollen Schulleiter werden, egal in welchem Bundesland. Darum fehlen Direktoren und Rektoren offenbar besonders an Hauptschulen, aber im Prinzip an allen Schultypen. Denn für viel Arbeit unter oft schwierigen Bedingungen gibt es vergleichsweise wenig Gehalt. Das ist nicht neu. Neu aber ist, was Nordrhein-Westfalen jetzt dagegen tun will. Der Chefposten soll auch in Teilzeit möglich sein. Aus Düsseldorf, Stefan Lauscher.
Top-Sharing nennt die Schulministerin ihr neues Modell. Top, weil es um Leitungspositionen geht. Schulleiterstellen, die könnten sich zwei Lehrer oder Lehrerinnen doch auch prima teilen, so die Idee. Die nordrhein-westfälische Schulministerin Yvonne Gebauer, FDP.
Ab dem Schuljahr 2018-19 werden wir im Regierungsbezirk Arnsberg einen Schulversuch durchführen und erproben. Nämlich den Schulversuch, ob es möglich ist, dass eine Grundschule durch zwei gleichberechtigte Teilzeitkräfte geführt werden kann.
Die Ministerin versteht das Modell vor allem als Angebot an die Grundschulen. 91% der Lehrer an Grundschulen sind Frauen, viele davon in dem klassischen Konflikt Beruf und Familie vereinbaren zu müssen. Sollte das der Grund sein, dass viele sich bislang gescheut haben, zusätzliche Verantwortung zu übernehmen, könnte die Stellenteilung eine Lösung sein. Finanziell, also was die Bezahlung angeht, werden diese neuen Stellen zudem etwas aufgewertet, von 100% auf 120%. Wie sich die beiden Teilzeitschulleiter ihre Arbeit dann aufteilen, zum Beispiel 60-60 oder 70-50, können sie selbst entscheiden. Das Teilen der Schulleiterstelle ist aber nur ein Instrument im neuen Maßnahmenkatalog der Landesregierung. Geplant sind außerdem ein Mentorenprogramm, erfahrene Schulleiter helfen Jüngeren und sogenannte Schulverwaltungsassistenten.
Diese Schulverwaltungsassistenten sollen Schulleitungen und Lehrkräfte von Verwaltungsaufgaben entlasten, sodass sie sich wieder stärker auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Wir wissen alle, dass an unseren Schulen zahlreiche Verwaltungsaufgaben anfallen, zum Teil eben auch Routinetätigkeiten, die nicht zwingend erforderlich von der Schulleitung selbst übernommen werden müssen.
45 solcher Schulverwaltungsassistenten sollen jetzt eingestellt werden bei über 5000 Schulen in Nordrhein-Westfalen. Die Ministerin räumt ein, es ist nur ein Anfang. Seit Jahren drängt der dramatische Schulleitermangel in Nordrhein-Westfalen genauso wie in Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern. In NRW ist mittlerweile jede siebte Schule ohne Chef, bei den Hauptschulen sogar jede dritte. Seit vergangenem Jahr werden in NRW Schulleiter deutlich besser bezahlt als zuvor, ohne dass sich die Situation dadurch erkennbar verbessert hätte. Aktuell sind in Nordrhein-Westfalen über 700 Schulen ohne Schulleiter. Die Grünen nannten die Pläne der Landesregierung heute zaghaft. Die Lehrergewerkschaft VBE sprach von ersten Schritten, denen jetzt weitere folgen müssten.
In der Türkei, in der Stadt Eskişehir in Anatolien, da hat ein Mitarbeiter der Universität vier seiner Kollegen erschossen. Eine der Fragen, die sich stellt, ist, wie konnte der Angreifer mit einer Waffe auf das Universitätsgelände gelangen? An türkischen Hochschulen gibt es in der Regel eine Eingangskontrolle. Einzelheiten zu dem Fall von Karin Senz aus Istanbul.
Bei einer Schießerei an einer türkischen Universität sind vier Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Täter soll es sich um einen 37-jährigen Mitarbeiter der Osman Gazi-Universität in Eskişehir handeln, melden türkische Medien. Er sei Forschungsassistent gewesen. Demnach kam er mit einer Pistole bewaffnet in das Büro des Dekans der Pädagogischen Universität. Allerdings sei nur sein Stellvertreter da gewesen. Er tötete den Mann, zwei Dozenten und einen Fakultätsleiter, angeblich mit gezielten Schüssen. Sicherheitskräfte überwältigten den Schützen laut Medienberichten noch auf dem Unigelände. Im Moment gäbe es keine Hinweise auf ein politisches Motiv. Angeblich sei ein Disziplinarverfahren gegen den Mann gelaufen. Er habe als aggressiv und gefährlich gegolten, erzählen Kollegen im türkischen Fernsehen. Eskişehir ist eine Millionenstadt im Westen des Landes. Schießereien ohne terroristischen Hintergrund oder Amokläufe an Schulen oder Universitäten sind in der Türkei eher selten.
Brasiliens früherer Präsident Luiz Lula da Silva ist derzeit der beliebteste Politiker des Landes und er möchte sich im Oktober erneut zum Staatsoberhaupt wählen lassen. Möglicherweise wird daraus aber nichts, denn Lula könnte demnächst ins Gefängnis kommen. Er ist wegen Korruption zu 12 Jahren Haft verurteilt, allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Lula hatte beantragt, bis zum Abschluss seines Berufungsverfahrens auf freiem Fuß zu bleiben. Und das hat der oberste Bundesgerichtshof nun abgelehnt. Einzelheiten von Ivo Maruschik.
Die Polizei hatte mit Auseinandersetzungen zwischen Lula-Anhängern und Lula-Gegnern gerechnet, doch vorerst ist es ruhig geblieben. Die Richter des obersten Gerichtshofs ließen sich mit ihrer Entscheidung Zeit bis tief in die Nacht. Da waren die Kundgebungen in Brasiliens Städten längst zu Ende. Lulas Anhänger reagieren heute enttäuscht und verbittert auf die Entscheidung des obersten Gerichtshofs. Das sind doch alle irgendwie Banditen. Deswegen sprechen wir auch gar nicht über Moral oder über Korruption. Wir verteidigen Lula, weil er die Arbeiterklasse repräsentiert und weil er vom amerikanisch-britischen Imperialismus attackiert wird.
Wie kann diese Person verletzt werden? Wie kann dieser Präsident, der so viel für den Arbeiter
hat, wie kann man denn so einen Mann festnehmen? Dieser Präsident, der so viel für die Arbeiter getan hat, damit sie zu Weihnachten etwas zu essen haben, damit sie Internet bekommen, damit sie sich ein Haus kaufen können. Wie kann man diesen Mann festnehmen und das ohne Beweise, die seine Verbrechen belegen würden?
Wie kann diese Person pode ser presa, se não há provas de crime?
Die Arbeiterpartei hat es versäumt, zu Protesten aufzurufen. Zumindest nicht genug, um die Aktivisten zu mobilisieren. Ich glaube, deswegen war auf den Demonstrationen so wenig los. Für Nichtjuristen ist das zähe Hin und Her um Lula da Silva ohnehin nicht mehr nachvollziehbar. Der Ex-Präsident ist in zweiter Instanz zu mehr als 12 Jahren Haft verurteilt worden, wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche. Damit sind aber noch nicht alle Rechtsmittel ausgeschöpft. Lula kann noch in 2 Instanzen Revision einlegen. Trotzdem muss er jetzt damit rechnen, jeden Moment verhaftet zu werden. Denn eine umstrittene brasilianische Sonderregel besagt, Straftäter müssen ihre Haft nach einem Urteil in zweiter Instanz antreten, auch wenn das Revisionsverfahren noch läuft. Und diese Regel soll jetzt eben auch für Lula gelten. Die Richter des obersten Gerichtshofs haben seinen Antrag auf Haftverschonung abgelehnt. Lula selbst spricht von einer parteiischen Justiz, die versuche, eine Art Diktatur zu errichten, eine Diktatur der Richter und Staatsanwälte, und er hält daran fest, dass er im Oktober bei den Präsidentschaftswahlen antreten will. Ich will, dass Sie aufhören, Lügen über mich zu verbreiten. Gebt mir meine Unschuld zurück, denn ich will kandidieren. Wenn er antreten kann, hätte er sogar gute Chancen, die Wahl zu gewinnen. Aber schon jetzt ist absehbar, dass es auch um diese Kandidatur ein kompliziertes juristisches Tauziehen geben wird. Eigentlich gilt in Brasilien die Regel, dass in zweiter Instanz verurteilte Straftäter nicht kandidieren dürfen. Lula selbst hatte dieses Gesetz einst unterzeichnet.
Auf der Insel Borneo in Südostasien ist eine Ölpipeline defekt. Welche Schäden das für die Umwelt bedeutet, das ist noch nicht genau abzusehen. Klar ist, ein riesiger Ölteppich verschmutzt rund 60 Kilometer Küste. Auf der Seite der Insel, die zu Indonesien gehört, Holger Senzel berichtet.
Schwarzer, schmieriger Schlick bedeckt die Traumstrände an Borneos Ostküste. Spektakulär und phantasmagorisch sind die Begriffe, mit denen Reiseführer die Natur der Insel normalerweise beschreiben.
Denn Borneo has some of the most spectacular phantasmagorical forests.
Jetzt aber warten Helfer in Gummistiefeln durch das verdreckte Paradies, sammeln tote Fische auf und schaufeln zähes Öl mit Schöpfkellen in Eimer. Es trat aus einer beschädigten Pipeline des staatlichen Energiekonzerns Pertamina aus, erklärt die indonesische Polizei. Boote sprühen Chemikalien auf den Ölteppich. Die binden das Öl so, dass es auf den Meeresgrund sinkt. Eher optische Bereinigung als wirkliche Lösung. Auch das Abfackeln klingt eher nach Verzweiflung. Mehrere Menschen starben bereits in dem Feuer, das Arbeiter durch Anzünden des Öls entfacht hatten. Die Leichen von 5 Fischern wurden an der Küste vor der Hafenstadt Balikpapan angetrieben. Mit einer Barriere soll die weitere Ausbreitung des Ölteppichs im Meer verhindert werden. Bislang wurden nach Informationen des indonesischen Umweltministeriums knapp 70 Kubikmeter Öl entfernt. Das klingt nach wenig, doch wer einmal gesehen hat, wie sich ein einziger Tropfen Öl auf einer Wasserfläche ausbreitet, der weiß um die zerstörerische Wirkung des Rohstoffes auf die Natur. 12 Quadratkilometer groß ist der Ölteppich. Vor der Ostküste Borneos droht eine Umweltkatastrophe. Die Behörden riefen den Notstand aus. Die Menschen sollten das wissen, um unsere Rettungsarbeit nicht zu behindern, wenn sie nach draußen gehen, sagt der Chef von Balikpapans Umweltbehörde. Sie sollten möglichst gar nicht an den Strand gehen zurzeit und auf jeden Fall alles vermeiden, das ein Feuer auslösen könnte. Inzwischen wurden Ölspuren auch schon in 80 Kilometern Entfernung entdeckt. Der Ölkonzern Pertamina, der in der Bucht von Balikpapan seine größte Raffinerie betreibt, hatte zunächst jegliche Verantwortung abgelehnt. Borneo ist mit einer Fläche von 750.000 Quadratkilometern die drittgrößte Insel der Welt und gehört größtenteils zu Indonesien. Einige Teile sind malaysisch und auch der Staat Brunei liegt auf Borneo.
Holger Senzel war das zur Öl-Umweltkatastrophe vor Borneo. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.